Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Um ein Männerorgan geht es heute Vormittag in der Sprechstunde, nämlich um die Prostata. Keineswegs das einzige männliche Geschlechtsorgan, aber eines mit hohem Risikopotenzial. Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 64.000 Männer an Prostatakrebs. Und damit ist er die häufigste Krebserkrankung des Mannes. Man könnte auch sagen des alternden Mannes, denn Prostatakrebs tritt meistens erst im Alter in Erscheinung. Prostata, wenn das Männerorgan Probleme bereitet, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. In den aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir ausführlich über das neuartige Coronavirus. Unter anderem werden wir mit dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Institutes sprechen. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Maurice Stefan Michel. Er ist Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie der Universität Mannheim und zugleich Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Guten Morgen, Herr Professor Michel.
Guten Morgen.
Welche Rolle spielt die Prostata im Zusammenwirken der verschiedenen männlichen Geschlechtsorgane?
Die Prostata ist ein Mischventil, so kann man sie bezeichnen. Sie sitzt unterhalb der Harnblase und in die Prostata hinein gehen die Ausführungsgänge der Samenkanäle, die von den Hoden und Nebenhoden kommen. Und die Prostata produziert ein Sekret, welches dann zusammen mit der Samenflüssigkeit abgegeben wird. Und hat eigentlich keine wirklich lebenswichtige Bedeutung. Das macht es dann umso ärgerlicher, wenn die Prostata dann so viele Probleme macht.
Bei einem jungen, gesunden Mann ist sie so groß wie eine Kastanie, heißt es. Im Alter kann sie deutlich größer werden. Wie kommt das?
Man erklärt es zum einen mit den hormonellen Veränderungen während des Lebens. Und zum anderen wird es begünstigt auch durch eine diabetische, metabolische Stoffwechsellage im Körper, die hier das Wachstum der Prostata auch besonders anfeuern kann.
Welche Folgen hat so eine Prostatavergrößerung?
Die gutartige Prostatavergrößerung kann gar keine Auswirkungen und keine Folgen haben. Sie kann aber auch durch die Vergrößerung der Prostata den Blasenboden anheben, damit die Blasenentleerung verändern in ihrer Frequenz und im Hinblick darauf, ob das ganze Restharn frei, also eine vollständige Entleerung erfolgt oder nicht. Insbesondere in fortgeschrittenen Stadien kann es dann zu diesen Einschränkungen bei der Entleerung beim Wasserlassen führen, das kann zu Restharn führen, das kann zur Bildung von Blasensteinen führen. Es können auch Blutungen aufgrund der vergrößerten Venen auf der Prostata kommen und es kann zu rezidivierenden Harnwegsinfekten kommen. Zu Beginn aber zeichnet sich das meistens erst ab als häufiger auf Toilette gehen, ein imperativer Harndrang, also ein sofortiges Gefühl, das Wasser muss jetzt entleert werden oder der Urin muss entleert werden. Und das nächtliche Wasser lassen, was dann auch im Leben dazu kommen kann.
Das heißt, so ein stärkerer Harndrang ist ein Zeichen für eine vergrößerte, gutartig vergrößerte Prostata.
Ja, ist ein frühes Zeichen für eine Veränderung im Bereich der Prostata und wird von den Patienten in der Regel so auch ab dem 50. Lebensjahr mitunter wahrgenommen. Mhm. Häufig ist aber in diesem frühen Stadium, wenn man das wahrnimmt, keine Therapie unmittelbar angezeigt. Wichtig ist, dass der Patient, der natürlich in Sorge ist, was steckt dahinter, warum ist es jetzt so, dass man den gut fachärztlich urologisch untersucht und den Patienten gut informiert, was die Ursachen sind. Und viele dieser Patienten, wenn sie die Ursache kennen und wissen, dass nichts Schlimmes dahinter steckt, können damit auch umgehen im Rahmen einer Altersveränderung.
Sie sagen, wenn das nichts Schlimmes dahinter steckt, kann sich denn aus so einer vergrößerten Prostata auch ein Prostatakrebs entwickeln?
Ja, das sind zwei verschiedene Prozesse, die ablaufen. Das heißt, es ist hier anders. Beim Darm ist es ja so, dass aus gutartigen Darmpolypen dann im Laufe der Zeit ein bösartiger Polyp werden kann. Das ist bei der Prostata nicht so. Die Vorgänge gutartige Vergrößerung und Entstehung eines Prostatakarzinoms haben prinzipiell nichts miteinander zu tun. Das heißt, das eine bedingt nicht das andere. Das Prostatakarzinom entsteht auch aus einer ganz anderen Zone in der Prostata. Und somit sind es Dinge, die einzeln oder parallel entstehen können.
Prostatakrebs kann gefährlich werden. Über 10.000 Männer sterben jährlich daran. Aber, und das ist jetzt etwas verwirrend, gleichzeitig leben andere Männer unter Umständen über Jahrzehnte mit dem Prostatakrebs, freuen sich des Lebens und brauchen nicht operiert zu werden. Wie kommt es, dass Prostatakrebs so ganz unterschiedliche Verläufe nehmen kann?
Ja, das Wichtige ist zum einen, dass ja nicht jede Krebsart überhaupt im Körper, die man bekommen kann, miteinander vergleichbar ist. Und was wir in den letzten Jahrzehnten dazugelernt haben, ist, dass ein Krebs, der in einem Organ auftritt, auch ganz viele unterschiedliche Gesichter haben kann. Und so ist es beim Prostatakarzinom so. Es gibt das, wenn man das übertragen will, bildlich mal, das sogenannte Haustierkätzchen als Karzinombild. Das ist ein wenig aggressiv, wenig wachsendes Karzinom. Und es gibt ein Raubtier, also einen richtig aggressiven, bösartigen Tumor. Und den definieren wir über den histologischen Befund, also den feingeweblichen Befund, der zeigt, welches Wachstumsmuster hier vorliegt, den sogenannten Gleason-Score. Und je höher die Zahl ist, die relevanten Werte gehen von 6 bis 10. 6 ist also vergleichsweise eher langsam wachsend, wenig aggressiv, und 10 wäre ein sehr aggressiver, schneller wachsender Tumor. So klassifizieren wir das, um das ein bisschen einzuordnen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen einem Gleason-6-Karzinom und eben einem Gleason-10-Karzinom. Mhm.
Wie schnell entwickelt sich denn ein bösartiger Prostatakrebs?
Auch das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ganz langsame chronische Verläufe, bis so ein Karzinom klinisch detektierbar wird. Und es gibt auch schnellere Verläufe, sodass man das nicht tatsächlich gut eingrenzen kann.
Die wichtige Frage ist dann natürlich, ihn auf jeden Fall möglichst frühzeitig zu erkennen. Wie macht man das?
Bei der frühzeitigen Erkennung, da haben wir zwei Seiten der Medaille, wenn man das so sehen will. Die frühzeitige Erkennung bietet die Möglichkeit, eine aggressive Form des Prostatakarzinoms im lokalisierten Frühstadium erkennen zu können und den Patienten damit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von dem Karzinom zu heilen. Das erfordert dann aber eine Therapie, zum Beispiel eine Operation oder eine Bestrahlung. Das andere ist, dass wir natürlich unter Umständen die Biologie des Tumors doch nicht so gut beschreiben können und unter Umständen eine Therapie empfehlen, obwohl vielleicht diese Form des Karzinoms, die vorliegt, bei dem individuellen Patienten gar nicht das Leben begrenzt hätte oder auch in dem Leben nicht zu einer Metastasierung geführt hätte. Das ist der Spagat, den wir gehen. Auf der anderen Seite, wenn wir die Früherkennung und Frühcharakterisierungschance nicht wahrnehmen, haben wir das Problem, dass wir viele Patienten erst im Spätstadium, im metastasierten Stadium erkennen, die Knochenmetastasen haben, die eingeschränkt sind in der Mobilität, die über Jahre hinweg Chemotherapien brauchen und andere sehr belastende Therapien haben. Und das ist natürlich etwas, was es zu vermeiden gilt, denn diesen Zustand wünscht sich niemand am Ende seines Lebens über Jahre hinweg in einer solchen Situation zu sein. Und somit ist die große Herausforderung, schlau und intelligent diejenigen Patienten herauszufiltern, die ein relevantes Karzinom haben und bei denen dieses relevante Karzinom im Leben zu Ärger, sprich Metastasierung und systemischer Ausbreitung führt.
Dann lassen Sie uns vor allem über die Früherkennung sprechen. Ja, gibt es Vorsorgeuntersuchungen bei Männern ab dem 45. Lebensjahr, ist die empfohlen, glaube ich?
Da gibt es Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen, besser gesagt, die beinhalten das Abtasten der Prostata und einige andere gesundheitliche Aspekte. Das Problem ist, das Abtasten der Prostata erkennt in der Regel erst Spätstadien. Das heißt, wenn der Befund so ist, dass ich ihn mit dem Finger tasten kann, dann habe ich keine Früherkennung mehr, dann habe ich eigentlich eher eine Späterkennung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man den PSA-Test hat, weil es einen Marker ist, der einem Hinweise gibt.
Darf ich schnell einhaken? Ja, PSA steht für prostataspezifisches Antigen, ein Stoff, der im Blut nachgewiesen wird und kein ganz fester Wert ist, sondern so ein variabler Wert.
Ist ein Protein, was abgegeben wird. Das Besondere ist, es wird wirklich nur in der Prostata gebildet. Andere Tumormarker, die man kennt, werden auch in anderen Organen oder aufgrund anderer Ursachen gebildet. Aber das prostataspezifische Antigen wird nur von Drüsenzellen in der Prostata gebildet. Und das gilt es richtig zu interpretieren. Es gibt den Wert unter 4 eher in Ordnung, über 4 eher auffällig, aber der Urologe oder die Urologin tut bei der Wertinterpretation eine Reihe von anderen Untersuchungsbefunden hinzunehmen. Wir müssen überprüfen, liegt eine Entzündung der Prostata vor, die den Wert erhöhen kann. Wir müssen die Größe der Prostata mit dem PSA-Wert in ein Verhältnis setzen. Und idealerweise haben wir Vorbefunde des PSA-Wertes, weil ein sehr guter Verdachtsmoment, das was vorliegt, was relevant ist, ist der Anstieg, also die Veränderung des PSA-Werts über die Zeit hinweg. Und daraus zieht man dann Rückschlüsse, wie wahrscheinlich es ist, dass bei dem Patienten ein Prostatakarzinom vorliegt oder nicht.
Also sowas wie ein PSA-Wert von 4 ist jetzt nicht gleichzusetzen mit einem anderen Wert, wie sagen wir mal Körpertemperatur 37 Grad, die gilt für jeden und ist absolut. Dieser PSA-Wert, der ist variabel, auch von Patient zu Patient.
Ist variabel von Patient zu Patient und wird eben durch äußere Faktoren zum Teil mit beeinflusst. Deswegen würde man auch immer, wenn man einen auffälligen PSA-Wert hat, daraus nicht Schlüsse ableiten, sondern einige Wochen später den PSA-Wert nochmal kontrollieren.
Aber weil der so etwas unklar ist, ist die Aussagekraft des PSA-Wertes für eine Krebsdiagnose also auch schon seit Jahren umstritten. Und diese Diskussion ist erst kürzlich wieder durch das IQWiG, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, neu entfacht worden. Und das IQWiG hat verschiedene Studien ausgewertet und kommt zu dem Schluss, der Test bringe mehr Schaden als Nutzen, weil da auch einfach falsche Diagnosen gestellt werden können. Wie stehen Sie dazu?
Sie sprechen den Vorbericht des IQWiGs an, der veröffentlicht wurde und der aus unserer Sicht methodische Schwächen aufweist. Zum einen und aufgrund der präsentierten Daten und ausgewerteten Daten die Schlussfolgerung so nicht zutreffend ist. Betrachtet wurde das Gesamtüberleben der Patienten und uns kommt es im Wesentlichen hier auch an auf das Prostatakarzinom spezifische Überleben. Also den Anteil von Patienten, die eben dieses Spätstadium metastasiertes Prostatakarzinom haben. Und das muss man mit in die Waagschale werfen. Unter anderem, wenn man abwägen will, was ist der Nutzen und was ist der potenzielle Schaden. Und daraus lässt sich sehr gut ableiten, dass man mit den heutigen Methoden, bei denen der PSA-Wert tatsächlich nur ein Baustein ist und keine Überreaktion mehr veranlasst, wie das vor Jahrzehnten der Fall war, sondern dass es zu weiteren Kontrollen führt, zu weiteren Untersuchungen. Es gibt hier auch neue Ansätze, die für spezielle Patienten in Frage kommen, wie dieses multiparametrische MRT der Prostata. Daraus leitet man es ab, ob man überhaupt eine Prostatabiopsie macht oder nicht. Und wenn man die Prostatabiopsie gemacht hat, dann leitet man aus dem Ergebnis der Histologie, wie ich vorhin sagte, ist es Gleason 6, also weniger aggressiv, oder ist es Gleason 10, dann die relevanten Entscheidungen für die weitere Therapie ab. Und das kann sein, dass man einen Patienten auch zunächst nur weiter beobachtet und unter Kontrolle hält und überhaupt nicht behandelt, weil man davon ausgeht, dass das eher ein gutartiger Verlauf dieses Prostatakarzinoms bei dem Patienten sein wird.
Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Was macht man, wenn es soweit ist? Wenn also angenommen, beim Patienten ist eine Biopsie, eine Gewebeprobe entnommen worden. Es gibt den Hinweis, liegt ein Prostatakrebs vor. Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie denn dann?
Ja, die Behandlungsmöglichkeiten reichen von der aktiven Überwachung. Das bedeutet, dass wir sagen, der histologische Befund ist ein so schwach ausgeprägter Krebsbefund, dass man das kontrollieren kann. Das muss engmaschig dann aber erfolgen. Die zweite Variante wäre, dass man eine Operation dem Patienten empfiehlt oder dass man dem Patienten eine Strahlentherapie empfiehlt. Das kann man mit der Brachytherapie, also man bringt Bestrahlung in die Prostata hinein, oder mit einer Strahlentherapie von außen machen. Und damit hat man etablierte Verfahren, bei denen man genau weiß, bei welcher Histologie, bei welchem PSA-Wert wir welche Heilung bei den Patienten erwarten dürfen.
Wie erfolgversprechend ist denn die Bestrahlung?
Die Bestrahlung und die Operation im richtigen Stadium des im richtigen Stadium erkannten Prostatakarzinoms bewegt sich mit einer Heilungswahrscheinlichkeit von etwa 80-90%.
Sie sagen Bestrahlung und Operation, ist das immer eine Kombination oder ist das ein Entweder-Oder?
Nee, ich zielte ab auf das Ergebnis, was man hinsichtlich Heilung erwarten darf. Es sollte eigentlich so sein, dass primär mit Operation oder Bestrahlung behandelt wird, nach Präferenz. Des Patienten wird hier entschieden, letzten Endes nach eingehender Beratung. Nach einer Operation kann es sein, dass es zu einem sogenannten Lokalrezidiv kommt. Dann könnte zusätzlich noch bestrahlt werden als zweiter Ansatz der Heilung. Nach einer stattgehabten Strahlentherapie, wenn es da zu einem Rezidiv in der Prostata kommt, ist es mit der Operation doch deutlich erschwert. Sie ist möglich, aber dieser Weg ist eher dann ein nicht so günstiger Weg.
Speziell bei Prostata-Operationen kommen sehr moderne Operationsverfahren in Betracht, zum Beispiel ein Operationsroboter. Der kann, so heißt es, sehr viel präziser schneiden als ein Chirurg. Da Vinci heißt das System. Mirko Smiljanic war bei einer robotergestützten Prostata-Operation dabei.
Im Operationssaal des St. Elisabeth-Krankenhauses Köln-Hohenlind. Verborgen unter grünen Tüchern und betreut von einem Narkosearzt liegt der Patient auf dem OP-Tisch. Technisches Gerät ist zu sehen, Bildschirme, OP-Schwestern und Ärzte.
Wir sind im Körper des Patienten und wir sehen hier die Blase vor uns. Links und rechts sehen wir die Beingefäße und wir öffnen als erstes einmal das Bauchfell, um an die Blase und die Prostata heranzukommen.
Erklärt Privatdozent Dr. Michael Waldner, Chefarzt der Urologischen Klinik des St. Elisabeth-Krankenhauses. Was Waldner beschreibt, sieht er allerdings nicht am OP-Tisch. Der Operateur sitzt etwas abseits vor einem großen Bildschirm und schaut auf ein dreidimensionales Bild.
Wir machen zunächst einmal die Blase so zur Seite, dass die Prostata, die ja unter der Blase zum Damm hin liegt, schön sehen können. Und dann, wenn wir die sehen, werden wir versuchen, die rechten und linken Fixierungen der Prostata am Beckenboden zu öffnen.
Da Vinci heißt die computergestützte OP-Methode, bei der Michael Waldner über eine Steuerkonsole, Pedale und zwei Joysticks bedient. Die Konsole übersetzt die Bewegungen des Operateurs an ein Gerät mit vier Operationsarmen. Eine der kleinen Arme hält die hochauflösende Stereokamera, die drei anderen das OP-Besteck. Jede Bewegung, die der Chirurg an seiner Konsole ausführt, wird exakt auf die Operationsarme übertragen.
Dabei können wir Sachen festhalten, hin und her drehen, wir können schneiden mit einer Schere, wir können kleine Blutungen mit sehr feinen Pinzetten unterdrücken.
Nicht jede urologische Klinik verfügt über das Da Vinci-System. Prostata-Operationen mit einem normalen Schnitt sind natürlich auch möglich und führen zu guten Ergebnissen, so Michael Waldner.
Allerdings ist durch die Anwendung der minimalinvasiven Technik ein erheblich geringerer Blutverlust, eine erheblich bessere Sicht des Operationsgebietes zu sehen. Und wir haben eine erheblich schnelle Erholungszeit des Betroffenen.
In den USA werden mittlerweile 80% aller Prostata-Entfernungen mit Da Vinci durchgeführt. Deutschland holt allmählich auf. Immerhin arbeiten schon rund 100 Kliniken mit dem Da Vinci-System. Die Präzision, das wird spätestens beim Thema Nähen deutlich, ist unerreichbar.
Wir haben hier die Harnröhre und den Rest der Blase. Und wir können jetzt mit einer sehr feinen Naht, eine Naht, die 0,001 Millimeter dick ist, die Harnröhre wieder mit der Blase verbinden. Und zwar durch kleine Bewegungen, die wir mit der eigenen Hand gar nicht so klein durchführen könnten. Wir kommen hier auch um die Ecke an die Operationsgebiete heran. Das heißt, wir brauchen keinen geraden Weg, sondern können auch an der Seite nähen, was mit dem normalen Operationsverfahren kaum zu erreichen ist.
Eine Prostata-Operation mit dem OP-Roboter Da Vinci, das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Prostata, wenn das Männerorgan Probleme bereitet. Und unser Studiogast ist Professor Maurice Stefan Michel von der Universität Mannheim. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Michel, mit einer Operation gehen auch immer Risiken einher. Die beiden größten Komplikationen, die nach einer Prostata-Operation eintreten könnten, oder können, sind Impotenz und Inkontinenz. Fangen wir mal mit der Impotenz an. Ist das ein Operationsfehler des Chirurgen oder ist das unvermeidlich?
Das Thema Kontinenz und Potenz ist mit der Prostata-Anatomie bedingt. Das bedeutet, der Schließmuskel liegt unmittelbar unterhalb der Prostata an und die Nerven, die für die Gliedsteife verantwortlich sind, ziehen unmittelbar über die Prostata hinweg. Diese Nerven sind ganz feine, nicht erkennbare Strukturen, die sich der Prostata anlegen, und diese Nerven reagieren relativ empfindlich, wenn man die Prostata entfernt. Und so ist das Risiko, die Potenz zu verlieren, etwa 50% bis zu 100%, je nachdem, welche Operationsstrategie angewendet wird. Versucht man, die Nerven zu erhalten, dann liegen wir, wenn man das beidseits tut, etwa bei diesem 50% Risiko, die Potenz zu verlieren. Kann man den Nerv halt nicht durchführen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Potenz weg ist, relativ groß. Aber, das muss man auch dazu sagen, die Nerven sind in Anführungsstrichen nur für die Gliedsteife verantwortlich. Und Sexualität beim Mann setzt sich aus mehreren Aspekten als der Gliedsteife zusammen. Das bedeutet, das Empfinden nach Sexualität und das Verlangen danach, als auch die Empfindlichkeit an der Penisspitze, der Eichel, bleibt erhalten, als auch das Orgasmusempfinden bleibt bei den Patienten erhalten.
Kann man denn die Gliedsteife durch die einschlägigen Potenzmittel wieder erreichen?
Das ist genau der Punkt. Durch die einschlägigen Potenzmittel, die Sie ansprechen, also in Tablettenform, ist es teilweise, aber weitestgehend doch eher dann nicht möglich. Aber es gibt zwei weitere Verfahren, die hier zum Einsatz kommen. Das eine ist eine sogenannte Vakuumpumpe, mit der man die Gliedsteife hervorrufen kann. Und das andere sind kleine Injektionen in den Penis, mit denen man das hervorrufen kann. Und die dritte Möglichkeit, die selten zum Tragen kommt, ist die Implantation einer sogenannten Penisprothese.
Prostata, wenn das Männerorgan Probleme bereitet. Der Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes. Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat kürzlich neue Entwicklungen bei der Frühdiagnose des Prostatakarzinoms vorgestellt. Um die Krankheit früher und sicherer zu erkennen, setzen Radiologen und Urologen zunehmend auf die Magnetresonanztomographie, kurz MRT. Sie kann verdächtige Gewebebereiche exakt eingrenzen, sodass eine Biopsie, also eine Gewebeprobe, genau im verdächtigen Bereich genommen werden kann. Allerdings wird dieses Verfahren noch nicht von den Kassen gezahlt. Anke Petermann berichtet.
Noch ist die ultraschallgestützte Biopsie, also Gewebeprobe, die kassenfinanzierte Standardmethode bei Verdacht auf ein Prostatakarzinom. Doch mit diesem Verfahren, meint Professor Heinz-Peter Schlemmer, übersehe man viele Krebsgeschwulste. Der Leiter der Radiologie im Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg setzt auf die Bildgebung mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen.
Jetzt mit der MRT haben wir eine genauere Lokalisation von Tumoren.
Und zwar mit der sogenannten multiparametrischen MRT. Diese Magnetresonanztomographie liefere drei verschiedene Kenngrößen verdächtiger Gewebeareale der Prostata.
Das ist die Anatomie, wo wir die Prostata gegenüber den anderen Strukturen im Becken darstellen, die Berandung darstellen, die Feinstruktur darstellen, die Muskulatur darstellen, drumherum, den Enddarm darstellen und so weiter. Der nächste Parameter ist die Zelldichte. Das messen wir mit der sogenannten diffusionsgewichteten MRT, ein spezielles Verfahren. Und der dritte Kontrast, der dritte Parameter ist die Durchblutung, die Perfusion, die wir mit Kontrastmittel untersuchen. Und das verteilt sich eben schnell und kräftig in hochdurchbluteten Geweben. Deswegen multiparametrisch. Drei Parameter, die Anatomie, die Zelldichte und die Perfusion.
Also die Durchblutung, die bei einem Tumor auffällig stark sein kann, erläutert Professor Schlemmer. Auch wenn die Krankenkassen das noch nicht bezahlten, wenn der behandelnde Urologe eine Magnetresonanztomographie für nötig halte, solle er den Patienten überweisen.
An ein radiologisches Zentrum oder eine radiologische Praxis, die über die entsprechende Methodik verfügt, die Verfahren erfügt, die auch im Kontakt mit dem Urologen sein muss, dass da eine Kommunikationsschiene vorhanden ist. Danach, nach der MRT, muss er sich mit dem Urologen wiederum zusammensetzen, ob diese Untersuchung jetzt an dem weiteren Prozedere etwas ändert, ob zum Beispiel auf eine Biopsie verzichtet werden kann mit weiteren Blutkontrollen, ob eine Biopsie indiziert ist, ob die MRT helfen kann, die gezielt durchzuführen, ja oder nein. Dann geht es mit der feingewebigen Untersuchung zum Pathologen.
Eine Zweitmeinung einzuholen, durchaus gängig in der Krebsmedizin, so Professor Schlemmer. Und empfehlenswert auch bei Verdacht auf ein Prostatakarzinom.
Zweitmeinung hieße entweder zu einem zweiten Urologen gehen. Zweitmeinung heißt auch, die Bilder des Radiologen mitnehmen und einem anderen Radiologen zeigen. Zweitmeinung heißt auch, alle Befunde einpacken und in ein Krebszentrum gehen, damit dort in einem Tumorboard der ganze Fall nochmal angeschaut wird. Ich kann nur wirklich empfehlen, nicht das Arzthopping zu beginnen, denn dann kann auch Konfusion entstehen, weil nicht unbedingt alle auf demselben Wissensstand sind.
Den behandelnden Urologen in das Einholen und Auswerten der Zweitmeinung einzubeziehen, rät der Experte vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Auf eigene Faust, so findet der Radiologe, sollte man nicht handeln.
Bildgebung bei Prostatakrebs. Anke Petermann berichtete. Und damit sind wir bei unserem Schwerpunktthema heute. Prostata, wenn das Männerorgan Probleme bereitet. Unser Studiogast ist Professor Maurice Stefan Michel. Er ist Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie der Universität Mannheim und zugleich Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und am Telefon begrüße ich Herrn Böhme aus Söllstein. Guten Morgen, Herr Böhme.
Ja, guten Morgen, hier ist Böhme aus Söllstein. Ja.
Wir hören Sie sehr gut.
Und ja, wunderbar.
Sie haben schon einen kleinen Krankheitsweg hinter sich.
Ich habe schon einen kleinen Krankheitsweg hinter mir, ja, genau, seit 2014. Und zwar geht es um ein Karzinom, Prostatakarzinom, damals geklärt worden, erst durch den erhöhten PSR-Wert, dann eine Stanze, praktisch einen histologischen Befund, gab es ein Gleason-Score von 7a, ein Adenokarzinom, was dann 2014 entfernt wurde, also Prostataektomie komplett. Aber die Loge blieb stehen, weil die Nervenbahnen, die zur Erektion dienten, geschont werden sollten. Danach hat sich aber der PSA-Wert wieder erhöht, das hieß ein Rezidiv. Die Stelle wurde dann 35 Mal bestrahlt in Heidelberg, da war auch die Operation. Danach senkte sich der PSA-Wert, stieg wieder an, also wieder Rezidiv. Ja, was tun? Zwischenrein hatte ich mal gehört von dem PSMA-PET-CT. Ich glaube, das ist geläufig, indem man sozusagen ja ziemlich klar feststellen könnte, ob es irgendwelche Metastasierungen im Körper geben könnte. Dazu war ich dreimal in Berlin gewesen. Es gibt eine Stelle in Deutschland, wo das umsonst ist. Eigenartigerweise, da pilgern von ganz Deutschland die Menschen hin. Die haben das auch noch mal genauer untersucht, also wirklich sehr genau untersucht, haben auch beim dritten Mal festgestellt, dass nichts zu finden sei und sie sich nicht erklären konnten, warum der PSA-Wert so hoch war. Der war dabei knapp 25 und nicht zu sehen sei. Also sie sagten, sie hätten das noch nie gehabt, sie könnten auch keine Empfehlung und nichts rausgeben. Mit diesen Diagnostiken bin ich dann nach Heidelberg, Tumorboard, Mainz, Tumorboard, mein Urologe. Alle haben das gleiche Prozedere vorgeschlagen, eine Antihormontherapie, in der ich mich jetzt befinde, natürlich mit allen Nebenwirkungen.
Und Ihre Frage bezieht sich jetzt auf diese Hormontherapie?
Genau, jetzt kommt der Knackpunkt. Wir haben hier eine Selbsthilfegruppe, da werden verschiedene Menschen eingeladen, unter anderem junger Professor Urologie aus Kaiserslautern, dem habe ich den Fall geschildert, der sagte, nicht machen. Jetzt gibt es drei Aussagen. Das Thema
und das ist verwirrend genug für Sie. Sie sind ja schon sehr, sehr gut informiert über diese ganzen Details. Ja. Und haben jetzt drei verschiedene Hinweise bekommen. Herr Professor Michel, was können Sie Herrn Böhme raten?
Ja, das ist leider ein sehr seltener
Weg, der jetzt so bei Ihnen aufgetreten ist und auch eine ungewöhnliche Konstellation tatsächlich, dass in dem PSMA-PET-CT, was eigentlich als das Genaueste gilt, nicht zu finden war, wo der Übeltäter sozusagen sitzt. Zu vermuten ist ja, dass das eher außerhalb des Operationsgebietes sich abspielt, so wie Sie die Geschichte erzählt haben. Und typischerweise findet man dann in einem PSA-PET entsprechend auch Lymphknoten, die davon entfernt liegen, oder man befindet Befunde am Knochen und weiß dann, wo das Problem ist und kann dann nochmal gemeinsam beratschlagen, wie man vorgeht. Es ist so, dass wenn die Leitlinie, die härteste Evidenz zusammenbringt, sagt, wenn wir diese Rezidivsituation nach OP und Bestrahlung haben und keine Metastasen im Körper detektierbar sind, dann kann man eine Hormonentzugstherapie machen. Kann heißt in diesem Fall, man kann, aber man muss nicht, weil der Vorteil, den man dadurch erhält bei diesen Patienten im Hinblick auf die Lebenserwartung, die vor einem liegt, nicht wesentlich unterschiedlich ist. Insofern ist es eine Kann-Entscheidung und man muss es individuell auch besprechen und sagen, will jemand jetzt Ruhe in das Thema hineinbekommen und will diese Therapie beginnen, dann geht in der Regel ja der PSA-Wert ganz tief runter auf 0, im Idealfall 0 irgendetwas. Oder hat man große Abneigung, dann muss man allerdings dicht mit der Bildgebung wiederum dranbleiben und muss in Bildgebung immer kontrollieren und eben sehr früh erkennen, wenn es dann doch im Körper irgendwo sichtbar wird.
Nach welchen Prioritäten sollte denn Herr Böhme jetzt seine Entscheidung da ausrichten?
Ja, Herr Böhme hat ja gesagt, dass er mit allen Nebenwirkungen diese Therapie momentan hat. Und ich glaube, das wäre etwas, was man gut nochmal erläutern müsste und abwägen müsste, wie die Nebenwirkungen genau sind. Man müsste auch nochmal gucken, wie der PSA-Wert anspricht und könnte dann überlegen, ob man diese Therapie doch nochmal aussetzt, wenn dadurch die Lebensqualität sich bei dem Patienten besonders verbessern lassen würde.
Herr Böhme, Sie haben ja viele Ärzte schon konsultiert. Ja. Wissen Sie denn schon, an wen Sie sich wenden wollen, wie es jetzt weitergehen soll bei Ihnen?
Also im Prinzip bin ich bei meinem Urologen gut aufgehoben, aber wie Sie sagen, er geht nach dem Prozedere, dem Allgemeinen vor und beruhigt sich natürlich damit auch, und das ist auch das, wo er praktisch authentisch ist, und das finde ich auch in Ordnung. Mhm. Letztendlich bin ich natürlich auf mich selbst zurückgeworfen. Klar, ich bin ja jetzt erst 56 und bin jetzt Opa geworden, und jetzt ist die Frage, ja, danke, wie geht's weiter? Ja? Also wie gestalte ich mein Leben weiter mit diesen Nebenwirkungen, ohne Nebenwirkungen? Und ich merke in der ganzen, auch in diesen ganzen Erkenntnissen beziehungsweise auch in den Fachstellen, jeder hat wirklich dann auch sein eigenes, die eigenen Prioritäten zu setzen, wie er denn vorgeht, was ja auch wünschenswert ist, aber im Prinzip, und da kenne ich jetzt auch eine ganze Menge Männer, die sind dann wirklich auf sich allein gestellt und müssen gucken, wie entscheiden wir denn jetzt für uns, für wen auch immer. Und das macht eigentlich ziemlich mürbe. Ich kann da mittlerweile ganz gut mit umgehen.
Aber so eine Selbsthilfegruppe, in der Sie sind, die kann einem da ja auch helfen bei solchen Diskussionen und bei so einer Entscheidungsfindung. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir haben noch viele, viele andere Hörer, die in der Leitung sind. In Nordrhein-Westfalen ist Herr Dukadus am Telefon. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Richtig. Guten Morgen. Ins Studio und an Herrn Professor Michel. Vielen Dank für die Aufnahme. Ich rufe Sie an, weil ich aus aktuellem Anlass, mein Vater hatte diese Woche beim Urologen die Diagnose bekommen, dass bei den 12 Proben, die man aus seiner Prostata entnommen hat, hat man wohl 5 Proben als negativ bewertet. Und der PSA-Wert war aber permanent in Ordnung, also im mittleren oder im unteren Bereich. Und jetzt ist wohl am 11. Februar jetzt eine CT angedacht. Als dann Ende Februar dann entsprechende OP oder Bestrahlung. Die Frage, die ich jetzt eigentlich an Herrn Professor Michel stellen möchte, ist, wie weit wird immer noch auf dem PSA-Wert Rückschlüsse gezogen bezüglich Prostatakrebs?
Ja, das ist eine wichtige Diskussion. Da die Nachrichten bald kommen, will ich Herrn Michel bitten, dieses Problem nochmal zu erläutern oder in einem Fall zu beschreiben.
Die allermeisten Karzinome lassen sich ja durch den PSA-Wertverlauf, die PSA-Werthöhe und in die Einordnung der Prostatagröße, die vorliegt, schon ein bisschen eingrenzen und vermuten. Hier muss es ja auch einen Grund gegeben haben, warum man die Biopsie gemacht hat. Es kann auch sein, dass auch wenn der PSA-Wert unter 4 ist, der Anstieg dieses PSA-Werts unter 4 eben deutlich auffällig ist. Dann ist man geneigt, die Biopsie zu machen. Und es gibt tatsächlich auch seltene Fälle, da ist es so, dass das Prostatakarzinom kein PSA im wesentlichen Umfang produziert. Das sind seltene Fälle. Und diese Patienten diagnostiziert man dann in der Regel durch eine Tastuntersuchung oder durch eine Ultraschalluntersuchung der Prostata.
Vor den Nachrichten haben wir über die verschiedenen Prostata-Operationen gesprochen, die natürlich auch mit Risiken verbunden sind und zwei mögliche und sehr unangenehme Nebenwirkungen solcher Operationen und die deswegen von Männern besonders gefürchtet werden, sind Impotenz und Inkontinenz. Über das erste, die Impotenz, haben wir schon geredet. Und über das zweite Problem, die Harninkontinenz nach einer Prostataoperation, für viele ein Tabuthema, habe ich vor der Sendung gesprochen mit der Kontinenzspezialistin Professor Daniela Schulz-Lampel. Sie ist Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Und ich fragte sie, was eine Harninkontinenz nach einer Prostataoperation für Männer konkret bedeutet.
Also die Männer, die eine Prostataoperation hatten, sind natürlich primär erstmal geschockt wegen der Diagnose. Meistens ist es ja eine Radikaloperation wegen eines Prostatakrebs, sodass man sich am Anfang da noch gar keine Gedanken macht. Wenn dann aber die Operation erfolgreich ist, dass der Krebs weg ist, bleibt eben doch bei etwa 5-15% der Männer eine Inkontinenz auch länger bestehen. Das heißt, sie können den Urin nicht richtig halten. Und dann ist es tatsächlich für die Männer das viel, viel größere Problem als ihr Krebs, weil sie jeden Tag daran erinnert werden. Sie müssen Vorlagen tragen, was sie ja gar nicht gewohnt sind, also Einlagen in die Unterhose. Wir Frauen sind ja da eher dran gewöhnt. Und die Männer, ja, müssen erstmal damit fertig werden. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass die Männer viel eher mit dem Problem dann zum Arzt gehen, als es die Frauen tun, weil sie eben meistens einen ganz konkreten Auslösemechanismus, nämlich diese Operation haben, zu dem eben dann die Inkontinenz geführt hat.
Ja, was bedeutet das für die Männer konkret? Leiden sie unter gelegentlichem, unwillkürlichem Harnverlust bei einer Inkontinenz oder können sie das Wasser überhaupt nicht mehr halten?
Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen. Zunächst ist, wenn wir eben uns jetzt erstmal auf die Radikaloperation nach Prostatakrebs beschränken, in den ersten Wochen meistens eine sehr ausgeprägte Inkontinenz, insbesondere bei Bewegung. Das heißt, wenn die Betroffenen laufen, wenn sie was heben, wenn sie auch husten und niesen, also so eine Art Belastungs- oder Stressinkontinenz, die meistens nicht dadurch kommt, weil der Schließmuskel kaputt ist, was viele erstmal glauben, sondern weil einfach die Anatomie ganz anders ist. Sie müssen sich ja vorstellen, die Prostata ist entfernt, da fehlt ein Stück auch der Harnröhre ganz dicht am Schließmuskel. Das muss erstmal wieder zusammenwachsen. Der Schließmuskel muss sich an die neue Situation gewöhnen. Und daher ist es so, dass in den ersten 3 Monaten die meisten Inkontinenzen viel, viel besser werden. Das heißt, es gibt schon eine natürliche Erholung.
Das Zusammenwachsen ist also etwas, was im Laufe der Zeit kommen kann. Kann sich denn da auch eine Heilung daraus entwickeln, dass es die Inkontinenz irgendwann aufhört?
Ja, genau. Da sehen wir da bei ganz vielen Patienten, also die sogenannte Frühkontinenz, dass also schon ganz früh nach der Operation die Männer ganz dicht sind, liegt nur ungefähr bei 30%. Während dann eben langfristig nur 5-15% inkontinent bleiben. Also das heißt, bei den meisten verwächst sich das und wird das tatsächlich auch von alleine besser.
Es betrifft nicht jeden, das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten.
Ja, das ist auch wichtig, ja.
Aber es betrifft doch eine ganze Reihe von Patienten. Wie behandeln Sie die dann?
Also zunächst muss man natürlich auch die Frühformen behandeln. Wir können die Patienten nicht einfach mit ihren Vorlagen oder Windeln alleine lassen. Eine ganz wesentliche Sache gerade bei uns in Deutschland ist, dass die meisten Männer nach so einer Radikaloperation ja in eine Reha gehen, in eine Anschlussheilbehandlung, wo es ganz kompetente physiotherapeutische Konzepte gibt, bei denen dann die Patienten Beckenbodentraining, Schließmuskeltraining, was eben schon ein bisschen anders konzipiert ist als das Beckenbodentraining bei der Frau, dass sie eben auch viel körperliche Fitness trainieren. Das ist erstmal das Erste, was man unmittelbar eben in der ersten Phase nach so einer Operation macht.
Wie sieht denn dieses etwas andere Beckenbodentraining aus?
Also es ist so, dass der Mann lernen muss, also wirklich den Schließmuskel gezielt anzusteuern. Es ist ja keine allgemeine Beckenbodenschwäche, die Inkontinenz beim Mann, wie bei der Frau, die ja eben bei den Frauen meistens durch Schwangerschaften, Geburten zustande kommt, sondern wirklich durch eine Veränderung der Lage des Schließmuskels, vielleicht auch eine leichte Beschädigung oder eine leichte Schwächung durch die OP. Und da muss eben der Mann lernen, eben den Schließmuskel gezielt anzusteuern, sodass es sogar, wir sehr empfehlen, dass der Mann das auch schon vor einer solchen Operation erlernt, um einfach auch, ohne dass er dann Schmerzen nach einer Operation hat, schon zu wissen, welche Muskeln er anspannen muss. Und das können gezielt die Physiotherapeuten den Männern beibringen.
Also Beckenbodentraining, vorher, hinterher, auf jeden Fall ein Bestandteil. Gibt es auch Medikamente, die man einsetzen kann?
Ja, man hat ja nicht nur eine Beckenboden- oder eine Schließmuskelschwäche. Möglicherweise ist auch durch die Operation die Blase irritiert. Manche Männer müssen auch häufig zur Toilette gehen, sodass man auch Medikamente versuchen kann, die die Blase beruhigen, sogenannte Anticholinergika. Und was wir festgestellt haben, ist, dass ein Medikament, was eigentlich primär bei Frauen oder für Frauen entwickelt wurde, das Jentreve oder Duloxetin ist der Wirkstoff, der gezielt den Schließmuskel ansteuert, den tonisiert, also den kräftiger macht, das hilft bei Männern sehr, sehr gut. Und die Männer vertragen das in der Regel auch sehr gut, dieses Medikament.
Die stärkste Behandlungsoption, die es gibt, wäre die Operation. Die will aber natürlich wohl überlegt sein. Wann sollte man operieren?
Erstens hängt das natürlich auch vom Ausmaß der Harninkontinenz ab und dann dem Zeitpunkt, wie lange die OP hinter dem Patienten liegt. Ich habe eben schon gesagt, gerade in den ersten 3 Monaten ist eine sehr starke Verbesserung sichtbar. Wenn sich da so eine Verbesserung zeigt, dann sollte man also auf jeden Fall ein Jahr nach der OP warten, bis man eben definitiv sagen kann, jetzt ist wirklich keine Verbesserung mehr zu erwarten. Wenn sich aber so gar nichts tut, das gibt es leider auch in ganz, ganz seltenen Fällen, da kann man natürlich auch schon früher an eine Operation denken.
Welche Methoden gibt es denn da?
Es gibt verschiedene, von sogenannten Schlingen, die unter die Harnröhre gelegt werden, die sozusagen dann auch die Harnröhre stützen und eben den Schließmuskel stützen in seiner veränderten Position, was ich eben schon gesagt habe, bis hin zu einem künstlichen Schließmuskel. Es gibt auch Unterspritzungen, um Schließmuskeldefekte zum Beispiel abzudichten, die wir aber eigentlich nicht empfehlen, weil sie nicht sehr lange halten. Also die Hauptmethoden sind die Schlingen für die leichteren Formen der Inkontinenz und den künstlichen Schließmuskel für die ausgeprägtere Form der Inkontinenz.
Was heißt Schlingen?
Also so eine Schlinge, das ist eine Operation. Vielleicht kennt der ein oder andere, bei Frauen gibt es das sogenannte TVT-Band, diese spannungsfreie Schlinge. Ein ähnliches Pendant gibt es auch für den Mann, dass man in einer kleinen Operation unter die Harnröhre eine Schlinge, ein Band sozusagen legt aus, in der Regel ist das Polypropylen, also einem gut verträglichen Kunststoff, der eine Unterstützung eben des Schließmuskels macht. Man muss natürlich dann aufpassen, man darf das auch nicht zu sehr festziehen, weil der Mann muss ja auch noch weiter Wasser lassen können. Und wenn man solche Schlingen zu fest zieht, könnte eventuell eine Blasenentleerungsstörung daraus resultieren. Das ist auch der Grund, weshalb eben bei so einer ausgeprägten Inkontinenz ein sogenanntes dynamisches System wie ein künstlicher Schließmuskel, den man öffnen und schließen kann, viel, viel effektiver und besser ist.
Vielen Dank. Das war Professor Daniela Schulz-Lampel, Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Wir wollen jetzt Ihre Hörerfragen beantworten. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Maurice Stefan Michel. Er ist Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie der Universität Mannheim. Sie können uns noch weiter anrufen 00800 4464 4464. Und am Telefon in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg, begrüße ich Herrn Dr. Mann. Guten Morgen, Herr Mann.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ich habe eine gutartig vergrößerte Prostata. Dadurch entstammt Resthahn mit den da verbundenen Blasenentzündungen. Habe deswegen einen Katheter bekommen. Dann wurde ich operiert, die Prostata wurde ausgeschabt, um das natürliche, die natürliche Entleerung wieder zu ermöglichen. Das hat nur etwas gering geklappt, das heißt, die natürliche Entleerung ist sehr geringfügig. Der Großteil wird immer noch über Katheter entleert. Meine Frage ist, werde ich den Katheter nie wieder los oder hilft dieses Medikament Myochilin, was dazu beitragen soll, dass sich die Blase, die sich wahrscheinlich in der Vergangenheit erheblich vergrößert hat durch den Harnstau, dass sich das wieder alles natürlich regelt? Oder ist das jetzt unausweichlich für meine Zukunft?
Herr Professor Michel, das ist ja eine unangenehme Vorstellung, immer mit dem Katheter sich behelfen zu müssen.
Ja, das ist tatsächlich jetzt hier eine ganz schwierige Situation, in die Sie reingeraten sind. Dass, so wie Sie das schildern, vor der Operation durch die chronische Restharnbildung, also dass sich die Blase über einen längeren Zeitraum nicht entleeren konnte, die Blase geschwächt hat. Man erklärt es so, dass die Muskelelemente, die Blase ist ja ein Muskel mit dem Hohlraum innen drin, wo Urin gespeichert wird, dass diese Muskelelemente chronisch überdehnt sind und jetzt nicht mehr diese Aktin-Myosin-Filamente ineinander greifen können und die Blasenmuskulatur zusammenziehen zum Entleeren. Man macht dann unten in der Hoffnung, dass es vielleicht in Gang kommt, das Hindernis sozusagen durch eine Operation, das entfernt man, wie man es bei Ihnen gemacht hat und hofft, dass das dann funktioniert.
Ja.
Und die Medikamente, die Sie nehmen oder das Medikament, das ist tatsächlich auch geeignet, um die Blasenmuskulatur zu stärken und man legt dann auch erstmal diesen Katheter wieder ein, damit die Blase langfristig mal kleingestellt wird, um wieder mehr Kraft zu sammeln und um sich zusammenzuziehen. Die Prognose, ob es klappen wird oder nicht, ist so mal in der Grobeinschätzung 50-50. Sie haben die beste Versorgung jetzt, Katheter drin, das Medikament, und man wird dann im nächsten Schritt einen Auslassversuch machen. Ein Auslassversuch des Katheters machen, dass man den mal rausnimmt und guckt, ob es wieder besser geht. Ja. Eine Nachoperation ist wahrscheinlich oder eine weitere Operation nicht sinnvoll, es sei denn, es hat sich wieder eingeengt im Bereich der Prostata, aber bei Ihnen ist das Problem, so wie Sie schildern, eher die Harnblase.
Ja.
Was man machen kann, wovon doch auch ältere Männer teilweise profitieren, ist, dass man sagt, also die Blase ist nicht richtig zu rehabilitieren, aber man will nicht dauernd einen Katheter haben, dann nimmt man den Katheter raus und erklärt und lernt den Patient, sich selber einmal zu katheterisieren mit einem Katheter, was er dann 2-4 Mal am Tag machen kann. Damit braucht er nicht dauerhaft den Katheter in der Blase, sondern man führt sich den Katheter dann ein nach der Uhrzeit und weiß, jetzt ist die Blase voll. Oder wenn man das spürt, wenn die Blase voll ist, führt man den Katheter ein und kann damit in wenigen Minuten die Blase entleeren, zieht den Katheter wieder raus, entsorgt den und hat damit keinen Dauerkatheter. Und viele Patienten sind mit der Lösung in der schwierigen Situation dann doch glücklicher als dauerhaft mit einem Katheter.
Gut. Vielen Dank. Letzte Frage. Trägt zur Verringerung der geweiterten Blase bei, wenn ich diesen Beutel zur Entleerung des Katheters nachts zum Beispiel benutze, in der Hoffnung, dass der Schrumpfungsprozess
genau
sich verbessert?
Ja, also mindestens am Tag sollten Sie es, also mindestens nachts und eigentlich auch am Tag wäre es gut, wenn die Blase dauerhaft klein ist. Alles andere ist ein Kompromiss mit der Lebensqualität, weil natürlich mit dem Beutel am Bein rumrennen auch nicht so schön ist. Aber der Idealzustand wäre, so oft es geht, die Blase vollständig entleert haben über den Beutel. Ja. Und wenn man dann aber mal was vorhat, wo einem der Beutel stört, dann darf man auch mal einen Stöpsel auf den Katheter machen und die Blase wieder ein bisschen füllen. Und das Ganze sollten Sie eigentlich so etwa über ein halbes Jahr machen. Und dann ist die Hoffnung groß, dass die Blase doch wieder mehr Kraft hat.
Immer. Ich hoffe, das hilft.
Okay, ja, wir wünschen alles, alles Gute dafür, Herr Mann. Vielen herzlichen Dank für den Anruf. Und am Telefon ist jetzt ein Hörer aus dem Vogtland. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe also seit Jahren eine vergrößerte Prostata, die nicht ganz so dramatisch ist wie bei anderen Leuten, dass ich 3-4 Mal in der Nacht raus muss. Aber ich hatte innerhalb von 2 Jahren 3 Mal einen Harnstau und das wünscht mir niemand. Jetzt habe ich mich nach Abwägung, Risiken und Erfolgsaussichten operieren lassen, vergangenes Jahr, und zwar durch Embolisation. Ich wollte nicht die konservativen Methoden machen. Also, wobei ich sagen muss, es ist gutartig, ne? Die Prostatavergrößerung. Jetzt hat es ein bisschen geholfen. Ich beherrsche das Wasserlassen besser, der Strahl ist auch etwas besser, aber es tröpfelt nach. Und was mich, was negativ ist, mein Urologe, zu dem ich allerdings kein großes Vertrauen habe, hat mir gesagt, meine Prostata ist genauso groß wie vorher. Jetzt meine Frage ist, ich will vermeiden, wenn ich im Urlaub bin, irgendwo im Urwald, dass ich einen Harnverhalt habe. Also was Schlimmeres gibt es kaum. Jetzt gibt es die neue Methode des Wasserstrahlverfahrens. Ich will also alles tun, dass mir nichts passiert. Das kann man natürlich nicht garantieren. Was halten Sie nach meiner Embolisation davon, dass ich nochmal die Operation durch Wasserstrahlverfahren mache?
Danke für die Frage. Erklären Sie uns, Professor Michel, nochmal, was mit diesem Wasserstrahlverfahren.
Ja, also zunächst muss man sagen, diese Embolisation ist ja auch was Besonderes. Es ist ein experimentelles Verfahren, was in der Erprobung ist, wo man die blutzuführenden Gefäße versucht zu verschließen und will die Prostata klein hungern, weil sie weniger Blutzufuhr kriegt. Und das hat in diesem Fall hier, wie wir ja gehört haben, nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Wasserstrahlmethode ist jetzt so, Sie alle kennen ja so ein Karchergerät, womit man den mit Wasserhochdruck die Sachen reinigen kann. Und das ist ein Hochdruckverfahren, bei dem hier über ein Spezialinstrument, was in die Harnröhre eingeführt wird, mit Wasser das Prostatagewebe weggeblasen wird, wenn man so will, und damit eine Höhle erzielt werden kann. Das ist ein Verfahren, das findet sich auch noch in der genaueren Erprobung. Da laufen noch weitere Untersuchungen, wie gut es wirkt, wie langfristig die Erfolge sind, die gemacht werden. Aber da spricht jetzt prinzipiell nichts dagegen, das zum Einsatz zu bringen. Es ist ein Verfahren, was von der Operationszeit sehr schnell geht und was aber im Moment jetzt noch untersucht wird, wie ist es hinsichtlich der Nebenwirkungen und der langfristigen Wirkungen.
Vielen Dank für die Frage. Viele E-Mails haben uns erreicht zum Thema Ernährung, auch pflanzliche Ernährung. Herr Azadi schreibt, Prostatavergrößerung läge an zu viel Entenfleisch und Putenfleisch. Ob das stimmt, will ich mal dahingestellt sein. Aber er sagt, Kürbiskerne helfen sehr gut. Das hat sich schon rumgesprochen. Das ist ja nicht der Einzige mit. Helfen Kürbiskerne gegen Prostata?
Also erst noch mal ganz kurz einen kleinen Schwenker zu der Ernährung. Wir wissen heute, dass die sogenannte metabolische Stoffwechsellage, also das metabolische Syndrom, in das man hineinrutscht, wenn man eigentlich ein permanentes Überangebot an Nahrung hat, das führt zu Übergewicht und das führt zu dieser Stoffwechsellage, in der im Körper permanent im Blut, allen Organen natürlich, Nahrungsmittel und Energie angeboten wird. Und das führt dazu, dass die Prostata wächst. Das hatte ich eingangs der Sendung auch schon mal gesagt. Also schon ein wichtiger Punkt, hier zu gucken, dass ich in eine gute Stoffwechsellage bin mit Ernährung und dass sich mein Übergewicht tatsächlich doch sehr in Grenzen hält, beziehungsweise man keins hat. Die pflanzlichen Substanzen haben tatsächlich eine Wirkung, die man auch im Reagenzglas erkennen kann. So führen Kürbiskerne, Brennnesselextrakte und diese Dinge können zur Abschwellung führen. Teilweise sind dort auch Phytoöstrogene drin, also pflanzliche Spurenelemente von Hormonen und haben einen Effekt. Dieser Effekt ist relativ gering ausgeprägt und ist in wissenschaftlichen Studien nicht ganz so nachgewiesen, wie wir das gerne hätten. Aber das kann bei leichten Beschwerden, die das Wasserlassen betrifft, sicherlich ein erster Weg sein, um zu gucken, ob das für eine persönliche Verbesserung führt oder ob nicht.
Am Telefon ist jetzt Herr Trump aus Heusenstamm. Guten Morgen, Herr Trump.
Guten Morgen an die Runde. Guten Morgen, Herr Professor Michel.
Wir hören Sie sehr gut.
Ja.
Ihre Frage.
Ich habe vor 3,5 Jahren den ersten Harnverhalt gehabt und habe Tamsulin bekommen und habe im letzten Herbst, also letztes Jahr 2019, den zweiten Harnverhalt gehabt und mein Urologe sagte, wenn der dritte kommt, gibt es nur noch den Weg ins Krankenhaus. Inzwischen habe ich mich über die Embolisation erkundigt und hätte gern gewusst, ob das wirklich eine sinnvolle Sache ist. Nehme aber parallel seit 3 Monaten Finasterid in der Hoffnung, die Prostata etwas kleiner zu kriegen. Sie ist 180 Milliliter groß und ich scheue mich ehrlich gesagt vor einer offenen Operation, die Prostata zu verkleinern, wegen dieser Folgeerkrankungen, die kommen können, wie Inkontinenz und solche Dinge.
Die Embolisation, das ist das große Thema heute Vormittag, scheint es so. An diesem konkreten Fall, Herr Professor Michel, was können Sie unserem Hörer, Herrn Trump, raten?
Ich persönlich denke, Sie haben einen sehr guten Weg eingeschlagen, dass Sie jetzt das Finasterid, also einen 5-Alpha-Reduktase-Hämmer, der den Stoffwechsel in der Prostata reguliert und somit die Prostata schrumpfen wird und damit nachgewiesen, das Wiederauftreten oder nochmalige Auftreten eines Harnverhaltes deutlich reduzieren kann. Das ist ein wichtiger Schritt und die wirkt gerade, diese Finasteride wirken gut, wenn die Prostata eine Größe von über 50 Millilitern hat, dann kann sich dieser Effekt der Größenabnahme gut spürbar machen. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass Sie eine sehr gute Chance haben, auf diesem Weg weiterzugehen. Zum Thema Prostataembolisation hatte ich eben bereits ausgeführt, dass das ein experimentelles Verfahren ist. Man will die Blutgefäße verschließen und wie genau das bei welchen Patienten am besten wirkt und wie lange vor allem das wirkt. Da gibt es ja kollaterale Gefäße, benachbarte Gefäße, die dann wieder wachsen können und wieder Probleme machen. Das kann man aktuell noch nicht sagen. Das muss man weiter beobachten. Das, was wir vorhin mal diskutiert haben, die Impotenz und die Inkontinenz, das haben wir diskutiert für die vollständige Entfernung der Prostata bei Prostatakrebs. Bei Ihnen würde man ja heutzutage ein Laserverfahren machen, eine sogenannte Laserenukleation der Prostata über die Harnröhre. Und dabei ist das Auftreten einer Inkontinenz oder Impotenz ein extrem seltenes Ereignis. Und Sie haben bei diesem Verfahren die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in den nächsten 10 Jahren nur noch das Risiko von 10% haben, dass Sie nochmal überhaupt eine Therapie bezüglich Ihrer gutartigen Prostatavergrößerung brauchen. Also eigentlich ein sehr sicheres, sehr vollständiges und dauerhaftes Verfahren.
Vielen Dank, Herr Trump, für den Anruf. Und der letzte Hörer, den wir noch in die Sendung schalten können, ist Herr Gabler aus Köln. Guten Morgen, Herr Gabler.
Guten Morgen. Ich fasse mich kurz, damit der Herr Professor noch Zeit hat, eine Antwort zu formulieren. Und zwar kurze Causa, 12-15 Diagnose, PCA mit Kapselinfiltration, nachher festgestellt ohne Metastasierung. Der PSA schwankte und ondulierte zwischen 4 und 6. Der ist es war Active Surveillance, also aktive Überwachung dazwischen. Die Gegenwart, seit dem zweiten Quartal 19 eine dreifache Testosteronblockade mit Bicutalamid, Finasterid und 3-Monats-Spritze. Daraufhin sank der PSA im Ende des vierten Quartals auf 0,00. Die Therapie ist insgesamt auf ein Jahr angelegt, Ende zweites Quartal 20.
Und die, jetzt würde ich Sie bitten, dass wir vielleicht daraus eine Frage formulieren.
Ich komme jetzt zur Frage. So, wie geht es danach, dann nach dem zweiten Quartal 20 weiter? Einerseits, wenn MRT-mäßig OB, also ohne Befund, oder wenn noch ein Restkarzinom festgestellt wird.
Herr Professor Michel.
Also den Weg, den Sie beschrieben haben, ist ja eine Dreifach-Medikamentenbehandlung eines Prostatakarzinoms. Und auch mit der Dreifachbehandlung kann man ein Prostatakarzinom nicht eliminieren. Das bedeutet, der PSA-Wert geht zwar runter, der geht aber runter, weil der Stoffwechsel der Prostatazellen durch diese Medikamente so stark runterreguliert wird, dass kein PSA mehr gebildet wird. Das Karzinom wird auch durch die Medikamente tatsächlich zurückgedrängt und wird, ich sag mal, in einen Winterschlaf oder versetzt oder eingefroren. Wenn Sie die Medikamente jetzt absetzen würden, dann ist davon auszugehen, dass der PSA-Wert wieder entsprechend sukzessive ansteigt und man wird noch Karzinom in der Prostata vorfinden, wenn man danach wieder schaut.
Ihr Rat wäre dann also, was soll der?
Mein Rat ist zum einen, es gab ja einen Grund, warum man diese Dreifachkombination, die auch mit dem Finasterid etwas unüblich ist, man würde eher ein einfaches Medikament nehmen, vielleicht zweifach, Aber so wie ich es verstanden hatte, war das Karzinom ja gar nicht metastasiert. Insofern würde ich eher damit jetzt zukünftig auch mal den Gedanken in mir festigen, mit Rat von Seiten eines Urologen oder Urologin, dass man eventuell jetzt mal das aussetzt und dann konservativ kontrollierend weitergeht. Aber das hängt von vielen Faktoren ab, Alter, Begleiterkrankung und diesen Dingen.
Das war die Sprechstunde zum Thema Prostata. Herzlichen Dank an Professor Maurice Stefan Michel aus Mannheim, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.